dann haben sie über die Medien von diesem Rückruf erfahren, haben gedacht, ach hoppla, die Produkte, die verwenden wir ja auch, haben aufgehört, die Neste-Produkte zu verfüttern und am nächsten Tag waren die Babys gesund.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Geschmacksverstärker. Mein Name ist Dario, ich bin von Foodwatch und ja, ich war irgendwie die letzten Wochen ziemlich baff, was der Start oder den Start ins neue Jahr 2026 anbetrifft. Weltpolitisch, aber auch bei Foodwatch war echt viel los und deswegen haben wir uns heute entschieden, dass wir uns mehrere Neuigkeiten, Updates und News im Bereich Lebensmittel und Foodwatch gemeinsam anschauen. Dafür habe ich mir Andreas ins Studio geholt, der sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Andreas.
Hi Dario, schön, dass wir nochmal sprechen.
Ne? Ja.
Muss man mal sagen, das ist jetzt deine letzte Folge nämlich für längere Zeit.
Das stimmt, genau.
Gehst du in meine Elternzeit?
Ja, auch nicht ganz knapp. Ich glaube, 6 Monate sind es insgesamt, genau. Und ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Babyzeit und da kümmere ich mich natürlich noch mehr um den Haushalt und gehe wahrscheinlich das ein oder andere Mal öfters in den Supermarkt. Und bei mir war das in letzter Zeit immer mal wieder Thema, wenn ich mit Leuten geredet habe, die immer gesagt haben, dieser Nutri-Score. Also ja, gute Idee, aber manchmal wundere ich mich schon über ein paar Bewertungen. Zum Beispiel Pizza, Klassiker. Ja, irgendwie wieder so eine Pizza von Dr. Oetker kriegt hier irgendwie so ein B oder so ein A, wird gut bewertet. Das geht auch gar nicht.
Ja, stimmt. Also auch bei mir, ich glaube, es gibt kaum ein Thema im Freundeskreis, in der Familie, auf das ich öfter angesprochen werde als auf den Nutri-Score.
Ja, ein unabhängiges Expertengremium hat jetzt ein Update für den Nutri-Score verpasst. Das heißt, es gibt einen neuen Algorithmus. Also der sieht es nicht anders aus, der sieht genauso aus wie vorher, aber ein paar Produkte werden jetzt anders bewertet. Die Ampel gewichtet jetzt anders, also Zucker und Salz zum Beispiel wird jetzt strenger bewertet, Süßstoffe werden strenger bewertet. Dann gibt es aber zum Beispiel auch bei Ballaststoffen und Proteinen, da muss mehr drin sein, damit die Bewertung besser wird. Und bei Ölen gibt es jetzt eine Differenzierung, also nicht jedes Öl wird gleich bewertet, also da kommt es auf die Fettsäuren an.
Ah super, das heißt also die Berechnungsgrundlage vom Nutri-Score wird jetzt strenger, Produkte werden strenger bewertet, Zucker und Salz werden strenger bewertet und auch Süßstoffe, das war ja auch so ein Kritikpunkt, den wir häufig gehört haben, ne? Von wegen Hersteller können dann einfach Zucker durch Süßstoffe ersetzen und bekommen einen besseren Nutri-Score. Das hat sich jetzt geändert.
Genau, das ist jetzt vorbei. Ich habe mal hier mitgebracht, die gute alte Cola Light. Die Cola Light, die war bisher als B bewertet, also die hat eine hellgrüne Bewertung bekommen, weil sie einfach Süßstoffe enthält, statt Zucker. Das wird jetzt ein bisschen kritischer bewertet. Die Cola Light kriegt jetzt ein C. Sie rutscht also um eine Bewertung ab. Die Ampel leuchtet also jetzt in dem Fall auf gelb.
Ah, spannend. Und du hast noch ein paar mehr Beispiele, welche Produkte jetzt schlechter abschneiden mit dem neuen Nutri-Score?
Ja, ich habe schon die Salami-Pizza bzw. die Pizza angesprochen. Es gibt die Salami-Pizza zum Beispiel von Dr. Oetker, die hat bisher ein C bekommen. Die bekommt jetzt mehr Minuspunkte für Salz und weniger Bonus für den, ja, für das bisschen Proteine und Ballaststoffe da drin und bekommt jetzt statt einem C, bekommt sie jetzt ein D. Das heißt, die Ampel springt jetzt auf Orange.
Super, das heißt, also ganz viele Produkte haben jetzt eine schlechtere Ampelbewertung. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Bewertung besser abschneidet.
Ja, zum Beispiel bei den Ölen, da haben wir das Olivenöl, was bekanntlichermaßen wegen der ungesättigten Fettsäuren, die da mehr drin sind, günstig abschneiden, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl. Das Olivenöl bekommt jetzt statt einem C ein B. Im Gegensatz dazu zum Beispiel Butter bleibt weiterhin auf E. Also ganz schlecht.
Ja, also super, dass diese Berechnungsgrundlage jetzt nochmal strenger geworden ist. Trotzdem gibt es aber noch einen Haken.
Genau, der Haken ist letztendlich, dass das Ganze weiterhin freiwillig ist. Das heißt, solche Hersteller, die ja Produkte haben, die besonders schlecht abschneiden, die verzichten einfach auf den Nutri-Score. Und jetzt haben wir gesehen, wenn der Nutri-Score neu berechnet wird und auf einmal einige Produkte nicht mehr so gut abschneiden wie vorher, dann entscheiden sich einige Hersteller offenbar auszusteigen. Also wir haben jetzt uns das angeschaut. 33 Hersteller, die in Deutschland sitzen, haben entschieden, sich jetzt vom Nutri-Score zurückzuziehen. Die hatten ihn vorher und wollen jetzt zurückziehen.
Ah krass, das heißt also in dem Moment, wo die Ampel dann nicht mehr grün, sondern irgendwie gelb oder rot zeigt, dann kehren ganz viele Lebensmittelhersteller der freiwilligen Nutri-Score-Kennzeichnung wieder den Rücken.
Genau, also zum Beispiel PepsiCo, Danone, also echt große, große Hersteller, Alpro, Haribrot, aber auch Y-Food, die haben alle eine deutlich schlechtere Bewertung jetzt ihre Produkte. Zum Beispiel auch Actimel von Danone ist jetzt nicht mehr so gut bewertet, sondern relativ schlecht. Und da entscheiden sich die Hersteller einfach bye-bye und können so weiterhin ungesunde oder relativ unausgewogene Produkte weiterhin mit schönen Slogans als gesund vermarkten auf der Verpackungsvorderseite. Und wir bekommen es davon erstmal auf den ersten Blick nicht mit.
Ja, zeigt mal wieder, Nutri-Score eigentlich wirklich eine super Sache, funktioniert einfach richtig gut, aber halt nur, wenn es verpflichtend ist und alle Hersteller diese Ampelkennzeichnung nutzen müssen und nicht mal eben einen Rückzieher machen können, wenn ihr Produkte dann auf einmal schlecht bewertet werden.
Ganz genau. Ganz anderes Thema und ein echtes Thema, was sich gerade echt unter dem Radar der Medienöffentlichkeit abspielt, in der EU beziehungsweise in Brüssel, echt ein trauriges Drama. Es geht um Pestizide, Pflanzenschutzmittel, ne?
Ja, und ich muss sagen, da bin ich jetzt hier in meiner Rolle als Pressesprecher auch echt so ein Stück weit verzweifelt, weil es ist wirklich krass, was gerade in Brüssel abgeht. Und es findet aber kaum eine öffentliche Debatte darüber statt.
Ja, worum geht's denn eigentlich?
Ende vergangenen Jahres wurde ein Vorschlag der EU-Kommission öffentlich zur Pestizidzulassung. Und der hat's echt in sich. Also ich habe echt, als wir das gelesen haben, gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Die Kommission schlägt nämlich vor, dass viele Ackergifte, so wie Glyphosat zum Beispiel, dass sie einfach unbefristet zugelassen werden sollen. Mhm. Also man muss verstehen, bisher ist es so, wenn so ein Pestizidwirkstoff erlaubt ist, dann ist eigentlich vorgeschrieben, dass alle paar Jahre es so eine regelmäßige Risikoüberprüfung gibt. Da werden dann neue Studien gesichtet, die Industrie, das ist auch ganz wichtig, die Industrie muss auch Daten zur Sicherheit ihrer Mittel liefern und dann wird das neu bewertet und dann wird die Zulassung verlängert. Und genau das, diese regelmäßigen Risikoüberprüfungen, die sollen einfach wegfallen.
Okay, also das heißt, so ein Stoff, der könnte auch irgendwann erwiesenermaßen schädlich sein, gefährlich, giftig und er bleibt trotzdem auf dem Markt?
Erstmal würde der einfach auf dem Markt bleiben, auch wenn es irgendwie neue Studien gibt, was weiß ich, dass ein Pestizidwirkstoff Parkinson verursacht oder dass er das Grundwasser schädigt. Solche Studien, das würde dann eben nicht automatisch in diese Risikoüberprüfung einfließen und erstmal bleiben alle Wirkstoffe unbefristet auf dem Markt. Einmal zugelassen, sind die erstmal dauerhaft erlaubt. Das ist echt einfach richtig krass.
Wieso macht die EU das? Also das ist wirklich, also weil sie sagt immer, dass sie immer für die 500 Millionen VerbraucherInnen in Europa da ist, aber dann das. Also
ja, das haben wir uns auch gefragt. Das Argument ist dann immer, ja, die Weltlage ist so schwierig und wir müssen uns unabhängig machen. Deswegen müssen wir unsere Ernährungssicherheit stärken. Das klingt ja auch erstmal wichtig, nur wir brauchen die Pestizide gar nicht, um unsere Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Also zum einen haben wir einfach schon mal einen sehr, sehr hohen sogenannten Selbstversorgungsgrad in der Landwirtschaft. Also die europäische Landwirtschaft produziert genug. Und wir haben mal vor einer Zeit ausgerechnet, für was wir die Pestizide eigentlich verwenden. Und das ist in aller Regel, sind das gar nicht Lebensmittel. Nur 16% aller Pestizide, die wir einsetzen, werden direkt für die Produktion von Lebensmitteln verwendet.
Und der Rest?
Der Hauptteil für Futtermittel, Energiepflanzen oder Genussmittel wie Zucker, Alkohol. Also dieses Argument, wir brauchen Pestizide, weil sonst verhungern wir alle in Europa, das stimmt einfach nicht.
Ja. Zumal Stichwort Ernährungssicherheit, man sorgt dafür ja eher, dass unsere Lebensmittel gar nicht so sicher sind, wenn es um die Gesundheit und Unschädlichkeit von Produkten anbetrifft. Ne?
Voll. Und was ich gerade sagte, ich bin echt so ein bisschen ratlos, weil es ist eigentlich wirklich einen Skandal, was den Umweltschutz und auch unsere Gesundheit angeht. Und trotzdem gibt's super wenig Debatte darüber. Wir hatten im Dezember dann, als wir von den Plänen erfahren haben, wirklich sehr spontan eine Pressekonferenz organisiert mit Wissenschaftlern, mit anderen Umweltorganisationen. Wir haben jetzt ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das zeigt, diese Pläne der EU-Kommission sind klar rechtswidrig, sind Verstoß gegen Europarecht. Und trotzdem gibt es kaum kritische
Berichterstattung kaum eine kritische Debatte.
Ich erinnere mich auch, dass irgendwie da, wo das rauskam und wir dann auch das Ganze öffentlich gemacht haben, da gab es dann eine Meldung von der deutschen Presseagentur, die dann, ja, also die hat dann ganz neutral gesagt, da wird was reformiert und ja, aber kaum eine kritische Stimme auch mit aufgegriffen, um das mal einzuordnen, sondern einfach nur, ja, das wurde reformiert und ja, da wird das jetzt unbefristet zugelassen. Aber was das genau bedeutet, auch für uns VerbraucherInnen, das wurde da gar nicht klar. Und das hat mir auch gezeigt, ja, es wurde kaum Bericht erstattet und wenn, dann wirklich sehr lückenhaft.
Ja, und umso wichtiger ist es, dass Organisationen wie wir von Foodwatch da einfach hingucken und das irgendwie probieren, weiter öffentlich zu machen, weil ansonsten kommen die von der EU-Kommission, kommen die da in Brüssel einfach mit durch.
Das hier ist keine Werbeunterbrechung, denn Foodwatch ist unabhängig und steckt nicht mit der Industrie unter einer Decke. Stattdessen finanzieren wir uns aus den Beiträgen unserer vielen tausend Fördermitglieder. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann würde es uns total helfen, wenn ihr jetzt gleich einfach mal diesen Podcast, diese Folge teilt mit euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr auch Mitglied werden wollt, umso besser. Die Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Beim anderen Thema bin ich auch total verzweifelt, weil als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, boah, Hammer. Also es ging um Nestle, der große Nahrungsmittelkonzern, der ja viele Produkte produziert. Ein Produkt, ganz bekannt, Babymilchpulver oder Baby- oder Säuglingsnahrung, in dem Fall Milch, die man so anmischt für die Flasche, von Nestlé, relativ teuer übrigens. Und dieses Produkt oder diese Produkte kam es in die krasse Kritik, weil sie mit einem gefährlichen Toxin belastet waren und zurückgerufen werden mussten. Das Problem, Nestle wusste schon viel früher von diesen Kontaminationen, von diesen Belastungen, hat aber viel zu spät gewarnt. Und ich fand das einen krassen Hammer. Aber auch hier, muss ich sagen, hat zumindest hier in Deutschland kaum ein Medium darüber berichtet.
Ja, es war auch so ein bisschen unterm Radar. Und klar, man liest dann so, ja, Rückruf von Nestle Babyprodukten und vielleicht denkt man, ja, betrifft mich nicht, bin keine Eltern oder kaufe keine Nestle-Produkte oder naja, Rückruf, dann haben sie das Problem ja gelöst. Mhm. Aber man muss sich überlegen, was das für die Betroffenen bedeutet. Ja, also an uns haben sich ganz viele Eltern gewendet, die echt besorgt waren und keine Infos hatten. Eine Geschichte zum Beispiel, ein Vater, ja, der hat uns geschrieben, dass seine Säuglinge, kleine Babys, die waren im Dezember über Wochen krank mit Durchfall, Erbrechen, sind von Arzt zu Arzt gerannt, keiner konnte ihnen helfen, keiner wusste, was irgendwie los ist. Und ich meine, du kannst das nachvollziehen als junger Vater. Man macht sich ja echt richtig Sorgen, wenn es den Kleinen da so schlecht geht. Und die wussten nicht, was los war. Und dann haben sie über die Medien von diesem Rückruf erfahren, haben gedacht, ach hoppla, die Produkte, die verwenden wir ja auch, haben aufgehört, die Nestle-Produkte zu verfüttern und am nächsten Tag waren die Babys gesund.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Also wochenlang weißt du nicht, was los ist, rennst wahrscheinlich regelmäßig zum Arzt und verzweifelst und dann das. Und dann stellt sich ja offenbar der CEO von Nestle da vor die Kameras und dann sagt er ganz trocken, dass es keine bestätigten Fälle von Erkrankungen aufgrund des Konsums dieser Produkte gibt.
Ja, das war schon ganz schön zynisch, muss man sagen, weil klar, wie soll man das denn bestätigen? Ja, jetzt zum Beispiel in dem Fall von dem Vater, die Babys sind ja wieder gesund. Wie soll ich denn, ja, zum Glück, aber wie soll ich denn nachweisen, dass die Kinder krank geworden sind, weil sie diese Nestle-Produkte konsumiert haben? Das ist halt kaum möglich. Ja. Und sich dann hinzustellen, da als Nestle-Chef zu sagen, gibt keine bestätigten Fälle. Und Nestle hat ja auch vielen Eltern geschrieben, na ja, ist ja auch Grippesaison und so, weiß man ja nie so genau, was eigentlich los ist.
Wahnsinn, ja, echt zum Verzweifeln, aber wir sind nicht tatenlos, ne, sondern wir bleiben an dem Thema dran und haben jetzt auch Klage eingereicht, richtig?
Unsere Recherchen zeigen, Nestle wusste mindestens seit Anfang Dezember, dass es da Probleme in der Produktion gibt mit diesem Toxin. Und erst am 5. Januar gab es dann diesen weltweiten öffentlichen Rückruf. Auch das, ne, muss man sehen, teilweise gab es halt nur stille Rückrufe, also die Produkte wurden dann aus den Regalen geräumt, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher wurden nicht informiert.
Das ist völlig unglaublich. Krass.
Deswegen klagen wir jetzt gegen Nestlé in Frankreich und auch gegen die verantwortlichen Behörden.
Warum nur in Frankreich? Also hätten wir auch in Deutschland machen können?
Das ist so eine Frage, die wir dann oft kriegen. Ja, können wir die nicht verklagen?
Ja.
In Deutschland ist leider
echt nicht so einfach. Ganz kurzer Exkurs. Wir haben das sogenannte Verbandsklagerecht nicht als Foodwatch. Das heißt, wir können jetzt nicht als Verbraucherorganisation stellvertretend Behörden verklagen oder das Unternehmen verklagen. Theoretisch könnten Eltern auf Schadenersatz klagen, aber dann hat man das Problem halt wieder, das nachzuweisen. Ja, mein Baby war krank im Dezember, ich habe dem Nestle gefüttert, aber kann ich beweisen, dass es wegen den Nestle-Produkten war? Vermutlich nicht. Und dann sind die Schadenersatzsummen auch vermutlich gering. Insofern passiert das in der Regel nicht. Also da kann man rechtlich leider in Deutschland nicht so viel machen. Deswegen klagen wir in Frankreich.
Ja, ist ja auch nicht das erste Mal, ne? Also wir haben ja vor ein paar Monaten schon Klage eingereicht, wegen einer anderen Geschichte bei Nestle, und zwar verunreinigtes Wasser, richtig?
In dem Mineralwasserskandal hatten wir in Frankreich auch schon Nestlé verklagt. Und da wurde der Konzern dann tatsächlich auch zu einer Zahlung verurteilt von 2 Millionen Euro. Klingt jetzt vielleicht erstmal viel, aber man muss das ja in Relation setzen zu so einem Megakonzern wie Nestlé. Bei dem Gewinn, den die machen, wir haben das mal umgerechnet, die 2 Millionen Euro Geldstrafe, die erwirtschaftet Nestlé umgerechnet in 99 Minuten. So, also da lachen die drüber. Und das ist halt genau das Problem, ne? Es gibt kaum eine rechtliche Handhabe dagegen, die Strafen sind nicht abschreckend und dann kommen so Konzerne damit davon.
Ja, danke Andreas, dass du hier warst und dass wir gemeinsam ein bisschen auf mehrere Themen, die uns gerade umtreiben, reingeguckt hast. Aber bevor ich mich jetzt in meine wohlverdiente Elternzeit entlasse, möchte ich noch zur guten Nachricht kommen. Heute kommt die gute Nachricht aus dem kleinen Bundesland Saarland. Saarland ist das einzige Bundesland in Deutschland, das in seinen Schulen Obst und Gemüse kostenlos verteilt, aber nicht Milch. Also kurz aufgedröhnt, es gibt von der EU zwei quasi Förderprogramme. Einmal das EU-Schul-Obst- und Gemüseprogramm und das EU-Schulmilchprogramm, da wo dann kostenlos oder stark vergünstigt Kuhmilch verteilt wird. Und Saarland sagt sich, auf Milch können wir ganz gut verzichten, aber wir sagen ja zu Obst und Gemüse, kostenloses Obst und Gemüse an saarländischen Schulen. Die Begründung des Umweltministeriums ist, dass Kinder zwischen 6 und 11 zu wenig Obst und Gemüse essen, und bei Milchprodukten sei dieses Defizit deutlich kleiner, deutlich geringer. Und deswegen, ja, coole Aktion vom Saarland, hier zu schauen, dass Kinder kostenlos Obst und Gemüse bekommen. Ja, finden wir gut, bekommt einen Positivstempel von uns. Und damit verabschiede ich mich. Ja, wie immer, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Fragen habt, an podcast@foodwatch.de, und ich freue mich dann im Spätsommer mit euch wieder zu sprechen, beziehungsweise dass ihr mich wieder hören dürft. Und bis dahin wünsche ich euch ein tolles Jahr. Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.